Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem BVI-Podcast. Wir reden heute über das Thema Kapitalmarktunion oder wie es heute heißt, Spar- und Investmentunion. Wir reden über Bürokratieabbau in der EU. Wir reden über EU-Siegel für bestimmte Finanzprodukte oder Konten oder wofür auch immer. Und ich könnte keinen besseren Gesprächspartner finden als Markus Färber. Hallo, Herr Färber.
Ja, grüß Gott, Herr Richter.
Ich darf Sie ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen, soweit Sie nicht ohnehin schon bekannt sind. Liebe Zuhörer, Markus Färber ist ein echtes Schwergewicht im EU-Parlament. Er ist seit 1994 Mitglied im EU-Parlament. Er ist Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand. Er ist Koordinator der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. EVP ist die Europäische Volkspartei. Herr Färber ist bei der CSU. Er war schon Berichterstatter vom MiFID, also es gibt keinen im Parlament, der sich so gut auskennt in unseren Themen wie Markus Färber. Und deswegen ist es nun wirklich eine große Freude für mich, mich genau mit ihm unterhalten zu können über diese spannenden Themen. Herr Färber, vor 2 Jahren circa haben wir uns schon mal auf diesem Podcast unterhalten. Ne? Und es ging damals um die Frage, brauchen wir ein Provisionsverbot? Ihre Antwort damals war, nee, brauchen wir nicht. Meine war auch, nee, brauchen wir nicht. Und jetzt kommt's auch nicht. Also inzwischen ist das Provisionsverbot vom Tisch. Aber das Regelwerk drumherum um dieses Provisionsverbot, die EU-Kleinanlegerstrategie, die lebt irgendwie noch. Also es ist so ein bisschen eine Art Agonie. Also sie ist aber noch nicht ganz weg. Da steht nicht mehr viel drin in dieser Kleinanlegerstrategie. Niemand ist wirklich glücklich mit ihr. Die Aufsichtsbehörden nicht, die Industrien nicht, nicht mal die Verbraucherschützer sind richtig glücklich. Viele Mitgliedstaaten sind unglücklich. Was passiert jetzt damit?
Ja, momentan ist der Stand der Dinge der, dass die Polen, wir haben ja polnische Ratspräsidentschaft bis zum 30. Juni, mit wenig Leidenschaft das Dossier vorangetrieben haben. Also es gab nur ein einziges Treffen zwischen der Kommission, dem Rat und dem Parlament. Da hat die Kommission den Auftrag bekommen, ein sogenanntes Vereinfachungspapier vorzulegen. Das liegt jetzt auf dem Tisch und das schauen sich gerade alle Institutionen an. Ich bin der Meinung, auch das Vereinfachungspapier lässt eine Vielzahl von Problemen übrig, die uns eigentlich nicht weiterbringen, weil eine Spar- und Investitionsunion, wo also Sparer motiviert werden sollen, zu investieren und nicht nur zu sparen. Und auf der anderen Seite eine Kleinanlegerstrategie, die Sparer davon abhalten soll, zu investieren, einfach nicht zusammenpasst. Ja, also entweder soll man investieren oder man soll nicht investieren. Deswegen hatte ich die Kommission mehrfach aufgefordert, das Ganze zurückzuziehen. Und im Rahmen der Mitteilung zur Spar- und Investitionsunion hat die Kommission ja selber gesagt, wenn das in den Gesprächen mit den Mitgliedstaaten nicht zu einer deutlichen Vereinfachung führt, dann ist sie bereit, das Ganze zurückzuziehen. Ich hoffe, dass wir dann unter dänischer Präsidentschaft, die ja marktfreundlicher sind als andere innerhalb der Europäischen Union, dass vielleicht dann doch ein Momentum entsteht, dass wir jetzt das Ganze mal auf die Seite schieben und wirklich versuchen, die Spar- und Investitionsunion voranzubringen.
Ja, Sie haben ja schon auf den Widerspruch hingewiesen. Auf der einen Seite will man die Leute zum Sparen und zum Investieren bringen, also letzten Endes zum Kauf von Kapitalmarktprodukten. Auf der anderen Seite erschwert man es durch solche Projekte wie diese EU-Kleinanlegerstrategie. Und noch ein Punkt scheint mir wichtig. Das wäre doch mal ein schönes Beispiel für Entbürokratisierung.
Ja, es wäre halt keine Entbürokratisierung, sondern Vermeidung von neuen bürokratischen Lasten. Aber auch das wäre schon ein Beitrag, ja.
Wie ernst nimmt die EU-Kommission den Bürokratieabbau? Sind das nur Lippenbekenntnisse oder ist da mehr dahinter? Was mir immer auffällt ist, Sie sprechen von Burden Reduction, Sie sprechen von Simplification, aber Sie nehmen nicht das Wort Deregulierung in den Mund. Das meiden Sie wie der Teufel des Weihwasser.
Ja, Sie wollen auch nicht deregulieren. Also Simplification ist das Zauberwort auf Brüsseler Ebene. Ich muss aber wirklich sagen, das ist so ein Prozess von oben nach unten. Also wir haben die Kommissionspräsidentin da ganz auf unserer Seite, Frau von der Leyen, aber wir haben bei einzelnen Kommissaren schon Zurückhaltungen, ich will jetzt die ganzen Themenpaletten ansprechen, aber was ein Auto, das älter als 10 Jahre ist, jährlich zum Tisch muss, hat es mit Finanzmärkten was zu tun, aber hat auch nichts mit Vereinfachung zu tun. Ja, das sollen die Mitgliedstaaten noch selber regeln, wenn sie der Meinung sind, die Periodizität erhöhen zu müssen. Und in den Amtsstuben selber sagt natürlich keiner, ich habe da was Komplexes geschaffen, sondern das ist doch ein tolles Regelwerk, es hat auch die Zustimmung gefunden. Warum soll ich mich jetzt plötzlich hinsetzen, mein Regelwerk, das ich mitgeschaffen habe als Kommissionsbeamter, auf den Prüfstand zu stellen? Und da sind die größten Widerstände in der Administration selber. Und es geht nur mit Druck von außen. Das versuchen wir als Parlament zu machen. Aber auch im Parlament gibt es natürlich auch politische Richtungen, die sagen, ist doch alles toll, was wir beschlossen haben. Und Simplification darf eben nicht Deregulierung bedeuten. Die Kräfte gibt's. Nicht in meiner Fraktion. Und dann gibt es natürlich auch die Kräfte, die sagen, ja, eigentlich ist das alles Mist, das kann man alles abschaffen. Und das ist halt auch nicht ganz richtig. Und das ist momentan so die Gratwanderung, die wir da zu gehen haben. Also ich würde mir auch mehr erhoffen, aber die Widerstandskräfte sowohl in der Kommission als auch leider in Teilen des Parlaments sind groß.
Das kann ich gut nachvollziehen. Es ist ja auch psychologisch nicht einfach, 15 Jahre lang Gesetz um Gesetz zu verabschieden und dann heißt es plötzlich, Freunde, das war zu viel und jetzt baut man wieder einen Teil zurück. Aber ich hoffe, dass der politische Druck stark genug bleibt, der beispielsweise von Ihrer Fraktion ausgeht, aber auch von einigen Mitgliedstaaten. Und ich hoffe auch, dass jetzt die neue Regierung in Deutschland mehr Druck ausüben wird. Sehen Sie das auch so?
Aus Deutschland kommt jetzt massiver Druck. Das war bei der Ampel noch nicht so der Fall. Selbst Frankreich, das bisher eher im Lager der komplexen europäischen Regeln war, hat sich gewandelt. Auch aus Frankreich empfangen wir jetzt Signale, hier muss deutlich reduziert werden. Also ich bin schon optimistisch, dass da was vorangeht. Aber es ist wie immer in Brüssel das Bohren dicker Bretter. Und jetzt geht es darum, den Bohrer anzuspitzen. Da sind wir gerade dran. Da kommt man auch schneller durch.
Sie sprachen von der Rücknahme der Kleinanlegerstrategie. Diese wird ja auch schon in Brüssel heftig diskutiert, auch EU-kommissionsintern. Es gab auch zu einem anderen Dossier schon eine interne Diskussion um eine Rücknahme, nämlich um Open Finance, FIDA. Da ist es auch nicht so ganz klar, ob wir diese Richtlinie überhaupt brauchen und vor allem, ob sie nicht mehr schadet als nutzt. Für unsere Zuhörer nur ganz kurz, bei FIDA geht es darum, über API-Schnittstellen alle Finanzdienstleister zu verbinden und einen Datenaustausch zu ermöglichen, was dann auch ein mit Zustimmung des Kunden jeden Dienstleister, Anbieter ermöglichen würde, Zugriff auf die Konten und Depots zu bekommen, also zu wissen, was da drin liegt und möglicherweise Gegenangebote zu machen und so weiter. Soll dazu dienen, die Digitalisierung zu fördern, aber auch den Wettbewerb zu erhöhen. Aber es wird natürlich auch immense Risiken, weil dann möglicherweise Big Tech Firms aus der ganzen Welt, insbesondere den USA, Zugang zu den Konten bekommen und zu den Depots von europäischen Kunden. Also das ist auch durchaus gefährlich und kann mehr als disruptiv wirken in der EU. Und die Frage ist, will die EU das wirklich riskieren? Was ist Ihre Meinung zu FIDA?
Also ich habe da auch großes Bauchweh und die Tatsache, die wir gerade schon diskutiert haben, wenn ich eine Spare- und Investitionsunion haben will, ob da ein Datenaustausch, hohe Kosten mit Schnittstellendefinitionen uns wirklich weiterbringt, da habe ich wirklich meine Zweifel. Wir haben heute Vergleichsportale, da kann ich mich als Kunde informieren, aber dass jemand auf meine Daten zugreifen darf und dann mir ein Optimierungsangebot macht, da steckt ja auch immer wieder ein Interesse dahinter. Also es schafft mehr neue Probleme, als dass wir bestehende Probleme lösen. Der Stand der Dinge ist auch ähnlich wie bei der Kleinanlegerstrategie, dass die Kommission ein Vereinfachungspapier vorgelegt hat. Es gab eine Verhandlungsrunde bisher. Dort ist zum Beispiel festgelegt worden, dass die Big Techs keinen Zugriff bekommen sollen. Das ist ja eines der großen Themen. Wandern unsere Daten dann alle in die USA? Das ist sicherlich ein Fortschritt, aber die Kosten für die Schnittstelle, die diesen Datenzugang ermöglichen muss, bleiben trotzdem bestehen. Und deswegen wundere ich mich, warum die FIDA nicht auch zurückgezogen wurde. Die hatte ja ein ganz nettes Schicksal gehabt. Da gab es eine Vorschlagsliste kommissionsintern, wo die FIDA schon drauf stand. Und als es dann zu den Kommissaren kam, war sie plötzlich wieder gestrichen. Also als ein Dossier, das zurückgezogen wird. Das heißt, es gibt da scheinbar auch innerhalb der Kommission schon große Diskussionen, ob man die FIDA überhaupt braucht. Ich glaube, man braucht sie nicht, jedenfalls nicht so, wie sie vorgeschlagen ist. Deswegen wäre es auch besser, wenn die Kommission es einfach zurückzieht, als dass man sich jetzt dann noch weiter Gedanken macht, wie man das Ganze entschlacken und einfacher machen kann. es passt nicht in die Zeit.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das sehen wir beim BVI auch so. Und noch eine Anmerkung dazu. Die Amerikaner würden im umgekehrten Fall so etwas nie verabschieden. Das sollte vielleicht auch mal bei der EU-Kommission der ein oder andere bedenken. Lassen Sie uns kurz nochmal über das wichtige Thema Provisionsverbot sprechen. Es gibt einige in unserer Branche, die sagen, bei der Kleinanlegerstrategie, komm, lass uns das doch jetzt umsetzen, da steht doch nichts mehr materiell Gefährliches drin. Dann ist das Provisionsverbot erstmal vom Tisch. Wir sind der anderer Meinung, weil wir sagen, die Umsetzung von dem, was noch drin steht, ist extrem aufwendig und die Diskussion um ein Provisionsverbot lässt sich dadurch nicht beenden. Glauben Sie, das Provisionsverbot kommt in ein paar Jahren wieder auf den Tisch, weil die Kommission ebenso davon überzeugt ist? Oder erübrigt sich das durch den Markt?
Es ist ja nicht nur die Kommission, es springen hier auch Verbraucherschutzverbände rum, auch die deutsche Verbraucherzentrale ist da immer eifrig unterwegs und weist darauf hin, dass Kunden fehlberaten werden würden und macht da abenteuerliche Studien dazu. Deswegen will ich nicht eine generelle Entwarnung aussprechen. Auf der anderen Seite wollen wir ja erreichen, dass mehr in Fonds oder Aktien investiert wird, das heißt Geld investiv angelegt wird. Ich glaube, dass es da einen ausreichenden Wettbewerb gibt. Ich glaube aber auch, dass das beratungsintensiver ist, als einfach das Geld, wie ich das als kleines Kind noch gelernt habe, aufs Sparbuch zu legen. Ja, an Weihnachten, wenn man von der Oma 20 Mark gekriegt hat, dann war der Satz immer, das kommt jetzt aufs Sparbuch. Keine tolle Investitionsentscheidung. Wenn ich aber beratungsintensivere Produkte an den Markt bringen will, wenn ich will, dass der Sparer in komplexere, und eine Aktie ist was Komplexeres als ein Sparbuch, Produkte investiert, braucht er auch Beratung. Und Beratung umsonst kann es nicht geben, das sollten auch die Verbraucherzentralen wissen. Insofern muss ich so oder so bezahlen. Und dann halte ich den Weg, den wir bisher haben, dass ich das mit meiner Bank machen kann, mit meinem Finanzberater meines Vertrauens. Das macht doch mehr Sinn, als dass wir das in irgendwelche fremde Hände geben. Mich hat bisher noch keiner überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg wären mit einem Provisionsverbot. Und ich hoffe, dass jetzt auch in Brüssel irgendwann mal akzeptiert wird und dass auch mal die Verbraucherschutzverbände hier die Segel streichen. National haben sie es nicht durchgesetzt und dann zu meinen, über Europa wäre es leichter. Das finde ich nicht in Ordnung.
Finde ich auch nicht und vor allem scheinen die nicht zu sehen, dass der Markt ja ohnehin in diese Richtung geht. In Deutschland ist es inzwischen so, dass über ein Drittel des Bestandes von Publikumsfonds passiv ist. Also der ETF ist weiter auf dem Vormarsch und deswegen ist es völlig überflüssig, jetzt durch staatliche Regulierung und Eingriffe eine disruptive Entwicklung in dem Markt zu verursachen, wenn der Markt doch ohnehin schon in diese Richtung läuft. Also ich halte das auch wirklich für ziemlich kurzsichtig, was die Verbraucherschützer da fordern.
Ja, gerade ETFs, wenn ich das noch ergänzen darf, Herr Richter, da findet ja auch jetzt ein stärkerer Wettbewerb statt. Wir haben allein in der EU 600 Milliarden Euro in ETFs schon angelegt. In den USA sind diese passiven Fonds längst die große Mehrheit der Anlagen. Und das heißt, hier findet auch ein Preiswettbewerb statt zugunsten der Kunden. Und das würde durch eine unabhängige Beratung nur wieder konterkariert werden und verteuert werden. Also der Nutzen des Kunden stellt sich dann auch nicht ein. Und darum verstehe ich da die Verbraucherschützer überhaupt nicht.
Nee, genau so ist es, Herr Ferber. Letzte Woche ist ein neues Siegel vorgestellt worden in Paris. Das Siegel nennt sich Finance Europe. Und es soll auf solche Produkte kommen, die einen überwiegenden Anteil in Investitionen innerhalb der EU haben. Das ist entstanden als eine Idee aus Frankreich, die entstanden ist im Zusammenhang mit der Spar- und Investitionsunion. Die Idee ist im Grunde schon richtig. Man möchte Geld runterbekommen von den Girokonten und in den Kapitalmarkt. Aber da hat man dann auch gemerkt, Kapitalmarkt, dann sind wir wieder bei den ETFs, dann sind wir bei S&P 500 und MSCI Welt, dann sind wir in erster Linie bei Investitionen in die US-Wirtschaft. Also das Geld europäischer Sparer soll zwar in den Kapitalmarkt, aber nicht in den amerikanischen, sondern in den europäischen. Und deswegen kommt jetzt die Idee aus Frankreich, eine EU-Quote einzuführen und Produkte, die also ein ausreichendes EU-Gewicht haben, den Franzosen schwebt da 75% vor, die sollen diese Siegel bekommen. Und wenn man dann das Siegel hat, dann soll es eine steuerliche Förderung geben, allerdings, da die EU keine Zuständigkeit hat für Steuern, auf nationaler Ebene. Wie ist Ihre Sicht auf dieses Finance Europe Label?
Also ich habe da zwei Seelen in meiner Brust, weil auf der einen Seite wäre es natürlich schon schön, wenn das Geld der europäischen Sparer in Europa investiert wird. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Ich kann einen ETF auf Eurostoxx 50 nehmen. Ich kann auch sagen, ich mache es in Deutschland mit einem DAX oder mit einem MDAX oder einem SDAX ETF. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten, ohne so ein Label zu schaffen. Die Frage ist ja auch, wie komplex wäre so ein Label dann wieder? Was sind da für Nachweispflichten? Müssen dann die Unternehmen auch nachweisen, dass sie vorrangig in Europa auch investieren? Nehmen Sie mal irgendeine große deutsche Aktie, ich nehme mal Siemens, die weltweit unterwegs sind. Da kann ich als Aktionär auch nicht sagen, Siemens soll nur noch in Europa investieren. Da würde ich auch gegen meine Interessen als Anleger sprechen. Ich will es mal nur andeuten, so ein Label schafft Probleme. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber Labels machen soll. Ich glaube, da kann der Markt viel mehr beitragen, dass wir hier zu vernünftigen Dingen kommen. Ich erinnere mich nur an ein europäisches Lebensversicherungsprodukt, das Pan-European Pension Product, das berühmte PEP. Ja, da hat man auch die Idee gehabt, ich mache was Europäisches und das ist so überreguliert, dass es hoch unattraktiv ist. Ja, mit Schutzmechanismen auf der einen Seite und hohen Ansprüchen, was es auf der Emissionsseite alles erfüllen muss. Und damit ist es hoch unattraktiv geworden. Deswegen weiß ich nicht, ob dieser französische Ansatz uns da wirklich weiterbringt. Ich will als Gesetzgeber keine Labels schaffen. Ich glaube, der Markt kann das auch tun. Und dann macht das nach Marktmechanismen. Und das andere Thema der steuerlichen Begünstigung, da hat Frankreich ja einsehen müssen, kann es nur national gemacht werden. Wenn ich nur aber das schwedische Modell mal nehmen darf, mit diesem Investitionskonto, was auch steuerlich unterstützt wird, die haben längst aufgegeben, dass das Geld nur in schwedische Firmen oder in schwedische Investitionen erfließen darf, weil sie gemerkt haben, der Markt ist gar nicht groß genug. Wenn alle Sparer in so ein Produkt gehen, heizen sie nur die Preise an, also sie überhitzen den Markt, ohne dass da Mehrwerte entstehen. Und Schweden hat das mittlerweile geöffnet, weit über Europa auch hinaus. Ich glaube, man muss das ein bisschen dem Markt überlassen und auch den Marktmechanismen und nicht als Gesetzgeber machen.
Das ist eine Meinung, die ich teile, Herr Färber. Es gibt allerdings schon auch viele in der Branche, die vielleicht nicht ganz euphorisch sind, aber schon mit großer Zuversicht auf diese Entwicklung schauen, weil am fernen Horizont Steuergelder winken. Also staatliche Förderung, neue Produkte, neuer Wind, neue Kunden, neue Vertriebsinitiativen und so weiter. Da gibt es also durchaus Hoffnung, dass dadurch wieder frischer Wind entsteht im Vertrieb. Ich selbst teile Ihre Meinung, was Sie gesagt haben, beispielsweise zum Thema eingeschränktes Anlageuniversum. Wenn ich einen so großen Teil innerhalb der EU investieren muss, dann heißt es im umgekehrten Schluss, ich kann es nicht in den USA investieren. Hätte ich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren ein solches Produkt gekauft, dann hätte das performancemäßig überhaupt keine Chance gegen ein global investierendes Produkt. Und wenn wir über das Thema Altersvorsorge reden, und wir brauchen ja dringend eine Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland, dann wäre das fatal, denn da brauchen wir Rendite. Rendite, Rendite und Rendite, um die Versorgungslücke zu schließen, die im Alter droht. Da können wir uns jetzt nicht irgendwie darauf zurückziehen, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen. Auf der einen Seite, was für die Altersvorsorge tun, auf der anderen Seite, was für die EU-Wirtschaft. Da sollten wir uns dann, glaube ich, schon ehrlich machen und sagen, was ist jetzt erstmal das Wichtigste? Und das Zweite, das von Ihnen angesprochene Steuerthema auf nationaler Ebene. Wir haben eine schwarz-rote Koalition in Berlin und Steuervorteile für so ein Kapitalmarktprodukt, ich bin da auch skeptisch. Im Moment sehe ich bei der SPD eher den Wunsch, die Kapitalertragssteuer von 25% auf 43% zu erhöhen. Das passt nicht so richtig mit einer steuerlichen Förderung von solchen EU-Produkten. Ich bin da mehr als skeptisch. Also ich glaube, wir werden uns jetzt jahrelang damit beschäftigen, mit gewissem bürokratischen Aufwand wieder ein solches Label zu formulieren, auszuarbeiten. Und am Ende wird es vielleicht in Frankreich umgesetzt. Ich habe auch schon von kleineren Mitgliedstaaten gehört, dass die auch nicht sonderlich heiß drauf sind. Warum soll ein kleines EU-Mitgliedsland, das keinen nennenswerten Kapitalmarkt hat, solche steuerlichen Begünstigungen seinen Bürgern zur Verfügung stellen, damit die dann in deutsche und französische Bluechips investieren?
Das ist genau die Frage. Nehmen Sie mal ein Land wie Malta, ich nehme mal bewusst ein kleines. Solche Investitionsprojekte können Sie in Malta gar nicht generieren, um ein gewisses Sparvolumen aufzunehmen. Allein das zeigt ja schon die Problematik. Europa ist natürlich schon eine kritische Masse, aber auch hier, jetzt nehme ich mal nur, ich habe Siemens vorhin genannt, ich könnte auch Deutsche Telekom nehmen, der sagt zu mir, Herr Höttges, wenn er Skalierungsgewinne machen will, die macht er nicht auf dem europäischen Markt, dann sollten wir auch mal unsere Regulierung überlegen. Aber da gibt es so viele Dinge vorher zu beantworten. Für den Sparer muss es interessant sein, dass er auch ordentliche Renditen erzielen kann. Skalierungseffekte erreichen wir auch außerhalb Europas. Wichtig ist es, dass es europäische Firmen sind. Das ist machbar und ich komme nochmal zu sprechen, Euro Stoxx 50, DAX 40, MDAX, SDAX, was deutsche Unternehmen betrifft. Da bleibt auch Wertschöpfung in Deutschland, in Europa, auch wenn die Investition vielleicht woanders hinfließt. Ich bin da nicht der Meinung, dass wir das alles regulieren sollten. Am Ende kommt wieder nur was sehr Komplexes und wenig Attraktives raus.
Das bringt mich zu meiner letzten Frage, Herr Färber. Sie sprachen von Wertschöpfung in Deutschland und in Europa. Das führt zu einer Branche, die seit 3 Jahren im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, nämlich die Rüstungsindustrie. Die Branche ist teilweise ausgeschlossen gewesen von Investitionen durch Nachhaltigkeitsvorgaben. Wir selbst haben mit dem Zielmarktkonzept in Deutschland einen Rüstungsausschluss gehabt, den wir jetzt im Zielmarktkonzept wieder abgeschafft haben. Wie ist die politische Entwicklung auf EU-Ebene dazu? Wird es Initiativen geben, um die Rüstungsfinanzierung innerhalb der EU zu fördern? Und wie steht es im Spannungsfeld zur Nachhaltigkeit?
Ja, da sprechen Sie ein ganz großes Problem an, Herr Richter. Vor ein paar Jahren war ja noch Rüstung und Finanzierung von Rüstung verpönt. Ganz böse, es ging um die sogenannten ESG-Kriterien. Im Rahmen der sozialen Kriterien wurde Rüstung als ganz negativ eingestuft, was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir gerade im Mittelstand Finanzierungslücken bekommen haben. Ich habe sehr viele mittelständische Unternehmen, die an größere, auch im Bereich der Rüstung tätige Firmen liefern. Und wenn dann der Rüstungsanteil plötzlich zu groß geworden ist, hatten sie schon Probleme bei der Refinanzierung, aber auch schon bei der Versicherung auch. Also eine Haftpflichtversicherung wurde da schon hinterfragt, ob das anlässlich dieser Ausrichtung überhaupt sinnvoll sein kann. Und ich glaube, der Überfall Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, dass die Welt halt nicht so wunderschön ist, wie wir sie uns malen. Und wir müssen uns sehr realistisch damit auseinandersetzen. Insofern bin ich froh, dass wir auf europäischer Ebene in diesem Bereich noch nichts beschlossen haben. Weise aber darauf hin, dass die Banken bei uns in Deutschland zum Beispiel über BaFin gezwungen wurden, ESG-Kriterien auszuarbeiten, die weit über das hinausgehen, was Europa verlangt. Und hier muss natürlich jetzt schon nachjustiert werden. Landesverteidigung ist nicht unsozial, sondern Landesverteidigung ist genauso notwendig, dass wir das heute im europäischen und im NATO-Verbund machen. Ist, glaube ich, für uns Deutsche selbstverständlich. Keiner kann sich alleine schützen, nur gemeinsam sind wir in der Lage. Wir sind auch nicht schlecht aufgestellt. Ich weise da immer wieder darauf hin. Technologisch haben wir mehr zu bieten als die Amerikaner. Wir sind deutlich besser in vielen Bereichen. Und diese Firmen gilt es auch zu stärken. Insofern müssen wir schon aufpassen, dass wir jetzt bei den ESG-Richtlinien nicht die Rüstung verdammen, während wir auf der anderen Seite auch im Bundeshaushalt mehr Geld für die Ausstattung unserer Bundeswehr, für den Aufbau zum Beispiel einer europäischen Luftraumverteidigung, für die Entwicklung neuer Flugzeuge, Kampfflugzeuge aufwenden. Ich glaube, da wird man auch wieder uns widersprechen. Und ich hoffe, dass es hier zu deutlichen Anpassungen kommt und dass es auch vom BaFin am Ende respektiert wird.
Absolut, da haben Sie völlig recht. Da ist schon einiges paradox, was wir in dem Bereich erleben.
Ja.
Lieber Herr Färber, das war sehr interessant, wie immer, wenn man mit Ihnen spricht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich hoffe, wir beide treffen uns bald mal wieder in Brüssel. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.